Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Auch Währungen schwanken, natürlich. Aber was bedeutet das für Anleger? Müssen sie auf den Dollar-Euro-Kurs achten? Sind Dollar-Investments ein zusätzliches Risiko? Und was ist eigentlich mit der Fondswährung? Müssen wir darauf achten? Und wenn wir in den Schwellenländern investieren? Und was ist denn überhaupt diese Hartwährung? Und gibt es auch eine weiche? Fragen über Fragen, die mir jetzt Uli Stephan von der Deutschen Bank beantwortet. Mein Name ist Jessica Schwarz und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, wie wichtig sind Währungsschwankungen für mich, wenn ich breit gestreut, also weltweit in Aktien und Anleihen investiere?
Dann gleichen sie sich wahrscheinlich aus. Also bei einem weltweit investierten Fonds bist du natürlich in so vielen unterschiedlichen Währungen dann investiert, dass sich wahrscheinlich die Währungen gegenseitig ein Stück weit ausgleichen. Es sei denn, du bist jetzt jemand, der seine Rechnungen in eben der Leitwährung Dollar fakturieren muss, dann kann das schon mal ein bisschen anders sein. Aber gegenüber Euro, der ja typischerweise dann auch immer in Cross zum Dollar zu anderen Währungen berechnet wird, sollte sich das dann wahrscheinlich ausgleichen.
Sehe ehrlich gesagt, wenn ich auf meinen Depotauszug gucke, egal ob es Fonds, ETFs, irgendwelche Zertifikate sind oder eben auch Einzelaktien. Ich sehe eigentlich immer Euro und Dollar als Währung angegeben. Wie stark schwanken denn Euro und Dollar eigentlich umeinander rum?
Ja, schon mitunter. Also wir haben seit bestimmt 2 Jahren eine Situation, wo die Währungen kaum noch zueinander schwanken, also relativ stabil laufen. Das liegt wohl daran, dass die Notenbanken eben hier im Gleichschritt marschieren. Wir haben aber Anfang August beispielsweise gesehen, dass die Bank of Japan mit einer relativ kleinen Änderung von 0,15 Prozentpunkten doch eine größere Eruption beim japanischen Yen ausgelöst hat. Das liegt an sogenannten Carry Trades, hatten wir, glaube ich, schon mal hier diskutiert. Aber wie gesagt, seit 2 Jahren ist es relativ ruhig. Euro-Dollar. Euro-Dollar sind gestartet mit 1,17, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind dann mal runtergegangen auf 0,80, so in etwa 0,83, meine ich, wäre der stärkste Punkt des US-Dollar gewesen und der schwächste ging dann so Richtung 1,60. Also da sieht man schon eine Spannbreite insgesamt in den letzten 25 Jahre, muss man ja sogar sagen, gibt es den Euro schon. Da sieht man ja schon, dass es dann eine doch größere Spanne hier gegeben hat. Aber wie gesagt, das sind natürlich dann auch größere Zeiträume. Aber es kann, wie gesagt, mit dem Hinweis auf den japanischen Yen durchaus auch schon mal vorkommen. Der Schweizer Franken war ja auch eine solche Entwicklung, als die Europäer in der Staatsschuldenkrise waren und dann die Schweizer der Intervention an den Währungsmärkten nicht mehr gefolgt sind und haben den Schweizer Franken von damals 1,50, 1,40 dann auf Unterparität in einem Schritt aufwerten lassen. Und seitdem ist der Schweizer Franken ja auch deutlich stärker zum Euro, als er historisch im Vorfeld gewesen war.
Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, dass viele Anleger aus Angst vor Währungsrisiken Fonds meiden, die in Fremdwährungen notiert sind. Und das betrifft unter anderem dann auch ETFs auf den Aktienindex MSCI World, wenn deren Anteile auf Dollar lauten. Macht das Sinn oder ist das irrelevant für mich?
Naja, wenn ich eine IBM kaufe, als Beispiel jetzt nur mal gesagt, als Empfehlung, dann bin ich sowieso im Dollar investiert, weil es eine amerikanische Aktie ist, die an amerikanischen Börsen typischerweise gehandelt wird. Und selbst wenn die in europäischen gehandelt wird, dann hat man auch die Währungsdifferenzen immer mit drin. Also insofern Angst, ja, nein, die Währung kann dann eine Chance sein, sie kann ein Risiko sein, aber man ist, wenn man amerikanische Aktien kauft, im US-Dollar investiert, wenn man japanische kauft, im Yen und wenn man europäische kauft, eben im Euro. Das ist so, ja.
Also ganz wichtig, mit Blick auf ETFs und Fonds, die Fonds- oder ETF-Währung ist irrelevant, es zählt das, was drin ist, es zählt der Inhalt, richtig?
Ja, absolut. Man kann natürlich, wenn man eine starke Meinung zur Währung hat, ist wieder das Beispiel japanischen Yen, als die Bank of Japan immer noch darauf hingewiesen hat, dass sie die Zinsen nicht anheben will, aber die Europäer und die Amerikaner doch sehr deutlich an der Zinsschraube gedreht haben, dann oder lag auf der Hand, dass der Yen dann eben schwach werden würde, weil die Währungs Paritäten normalerweise an den zweijährigen Zinssätzen festgemacht werden. Und wenn die eben in Europa und Amerika steigen und in Japan tief bleiben, dann musste der japanische Yen hier ein Stück schwächer laufen. Das ist dann auch passiert. Also insofern hätte es da Sinn gemacht, in Japan tatsächlich gehedged die Währung zu investieren. Wenn ich mir jetzt die Situation angucke und sage, naja gut, die Amerikaner werden wahrscheinlich runtergehen, die Bank of Japan hat angedeutet, die Zinsen eher anheben zu wollen, dann würde ich es einfach unhedged laufen lassen. Was dann an den Aktienmärkten passiert, kann dann ein Stück weit von den Währungsmärkten wieder aufgehoben werden. Und insofern ist das wahrscheinlich auch eher der normale Weg.
Gehedged, das heißt ja, dass es währungsbesichert ist. Das heißt, dass das Währungsrisiko rausgenommen wird. Ich habe aber mal gelernt, dass das einfach nur teuer ist. Und wenn ich langfristig investiere und vor allem in den großen Standardwährungen bleibe, das eigentlich keinen Sinn macht.
Ja, dem würde ich zustimmen. Also wie gesagt, es ist nicht nur ein Risiko, es ist auch eine Chance. Und wenn man in den großen Währungen ist, hat man auch in der Regel eben keine großen Verwerfungen. Und es wird auch im Zeitablauf mal in die eine und mal in die andere Richtung gehen. Also insofern, ja, bin ich schon bei dir, kostet es Geld. Man muss schon einen sehr deutlichen Blick auf die Währung haben, um hier besondere Währungsabsicherungen einzugehen. Ansonsten würde ich es einfach laufen lassen und würde mich lieber mit dem Unternehmen oder den Unternehmen und ihren Gewinnentwicklungen bzw. Aussichten beschäftigen, als mit den Währungspaaren.
Bevor wir gleich mal auf die kleineren Währungen kommen, noch mal kurz so ein bisschen zu einzelnen Anlageklassen. Gold. Der Goldpreis wird in Dollar gerechnet oder Gold wird in Dollar gehandelt, so muss es richtig heißen. Das heißt aber ja was für mich als Euro-Anlegerin. Da merke ich das ja schon relativ deutlich, dass es Währungsrisiken und Währungschancen gibt, richtig? Also ich erinnere mich an Jahren, wo der Dollar sich so entwickelt hat, dass ich als Euro-Anlegerin auf einmal mit dem Gold im Plus war, obwohl eigentlich der Goldpreis sich kaum bewegt hatte.
Ja, das kann passieren, aber normalerweise ist es eben so, wenn der Dollar fester wird, dann tendiert das Gold etwas schwächer, weil es natürlich nicht nur von Amerikanern und in Dollar gekauft wird, sondern es macht es dann teurer und dann lässt die Nachfrage ein Stück weit nach. Und deswegen ist auch das eher eine besondere Situation, glaube ich. Also tendenziell, wie gesagt, ist es so, wenn der US-Dollar etwas schwächer wird gegenüber anderen Währungen, dann steigt der Goldpreis ein Stück weit und vice versa. Und deswegen würde ich auch hier die Währungsbetrachtung nicht überzeichnen wollen.
Wie ist es denn bei Anleihen? Wir haben jetzt ja wieder Rendite, es gibt wieder Zinsen, es war aber lange Jahre nicht so. Und wenn man sowieso nur so ein kleines Schnäpschen an Rendite, an Zinscoupon bekommt, dann kann die Währung ja schon für einen größeren Ausschlag in die eine oder andere Richtung sorgen.
Naja, ich will nicht sagen, dass sie das nicht kann. Ich hatte ja vorhin schon Beispiele gesagt, natürlich auch beim Gold, natürlich auch beim Aktienmarkt kann die Währung da ein Stück weit eine Rolle spielen und auch mein Engagement zu Fall bringen. Das ist dann wiederum eine Frage der Zeiträume wahrscheinlich, aber ich will das überhaupt gar nicht in Abrede stellen, dass das passieren kann. Wenn man aber ein breit diversifiziertes Portfolio hat in mehreren Währungen, in mehreren Anlageklassen, dann sollte es sich eben natürlich irgendwie ausgleichen. Wenn man jetzt amerikanische Anleihen kauft mit Zinssätzen im Moment im kurzen Bereich, ja, sagen wir mal irgendwo zwischen 5 und knapp unter 4%, im langfristigeren Bereich liege ich dann so um die 4% vielleicht, dann kann natürlich eine stärkere Dollarentwicklung mir hier den Coupon sehr schnell wegnehmen. Allerdings ist es ja so, wenn die Zinssätze eben, wie gesagt, attraktiv sind, dann zieht natürlich auch so eine Währung mehr an. Und beim Dollar muss man immer im Kopf haben, dass er nach wie vor, obwohl er an den weltweiten Währungsreserven ein Stück weit verloren hat, mittlerweile noch bei knapp 60% liegt, also immer noch deutlich mehr als alle anderen Währungen, selbstverständlich.
Die Leitwährung der Welt, ja.
Ja, wie gesagt, es nimmt da ein Stück weit ab. Mhm. Es hatte mal eine deutlich größere Bedeutung noch, aber es ist eben nach wie vor ein sicherer Hafen und wenn es irgendwo brennt in der Welt und selbst wenn dieser Brand aus den Vereinigten Staaten hervorkommt, dann ist es immer noch so, dass die Anleger eher in US-Dollar, in den Schweizer Franken, in den Yen, das sind so typischerweise die sicheren Häfen fliehen.
Wirklich spannend wird's, wenn wir uns außerhalb des Dollar- und Euro-Raums bewegen. Was ist denn, wenn ich in den BRICS investiere, also in Brasilien, Russland, Indien, China oder Südamerika? Dann wird's spannend.
Ja, über die Aktienmärkte haben wir ja schon gesprochen. Da muss ich mir die angucken. Bei den Rentenmärkten habe ich meistens bei den sogenannten Emerging Markets, so Entwicklungsschwellenländer, auch die Möglichkeit, sie in, wie es so schön heißt, Hartwährungen zu kaufen. Also ich kann dann brasilianische etc. Anleihen auch in US-Dollar oder in Euro kaufen, meistens allerdings in US-Dollar. Und dann habe ich natürlich ein Stück weit das Währungsrisiko ausgeschaltet. Dann habe ich meistens aber auch etwas niedrigere Zinsen, als ich das in der Lokalwährung habe, weil natürlich einfach auch das Risiko ein anderes ist. Das muss man dann für sich entscheiden, wie groß man das Risiko eben der Währung ansetzt und ob man bereit ist, für eine höhere Rendite dann nicht den Dollar zu nehmen oder den Euro, sondern eben den Real oder die Rupie oder
was also auch immer. Also Hartwährung, Euro oder Dollar, vielleicht noch Schweizer Franken. Weichwährung gibt es aber, glaube ich, qua Definition nicht, oder? Da redet man dann von Lokalwährung.
Ja, es gibt schon einige Währungen, die doch massiv an Wert verlieren. Da kann man sich so manches afrikanische Land angucken.
Türkei.
Da kann man sich die Türkei angucken, da kann man sich Argentinien angucken, wo wir sicherlich einen dramatischen Währungsverfall gesehen haben, der auch immer noch nicht gestoppt ist. In der Türkei mittlerweile wahrscheinlich ein Stück weit einen Boden gefunden haben könnte, weil die Inflation sich doch zurückbildet. Aber ja, also das gibt's natürlich, dass Währungen einfach verfallen, hängt meistens mit einer falschen und schlechten Wirtschaftspolitik zusammen. Da muss man dann gucken auf Währungsreserven, auf Leistungsbilanzen, auf Geldpolitik, auf vielerlei makroökonomische Faktoren, ich will es mal so rum nennen, die dann dazu führen können, dass eben an der Solvenz eines solchen Landes gezweifelt wird und dann steigen eben die Zinsen massiv, aber auf der anderen Seite verfallen auch die Währungen dann.
Aber es kann ja auch in die andere Richtung gehen, Stichwort Währungsrisiko. Jedes Risiko birgt auch eine Chance. Machen vielleicht solche Fremdwährungsanlagen dann manchmal auch verdammt viel Sinn, auch wenn sie vielleicht spekulativ sind? Und vor allen Dingen bedeuten Fremdwährungsanlagen vielleicht auch eine breitere Risikostreuung in meinem Depot? Oder würdest du so weit nicht gehen?
Doch, würde ich schon sagen, dass sie das tun können. Und sie haben eben häufig eine relativ attraktive Rendite, weil eben auch das Risiko ein Stück weit höher ist. Insofern kann man das schon machen. Man sollte sich aber eben klar das Risiko bewusst sein. Und wenn man das ist und wenn man das bewusst eingeht und auch ein bisschen Zeit mitbringt, dann kann das schon Portfolio auch einen gewissen Sinn ergeben und eben zur Diversifikation beitragen. Na klar.
Ein super spannendes Thema, wenn auch nicht ganz so einfach zu greifen, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben. Du hast den vor allen Dingen gegeben. Danke für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.